On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Biathlon-WM startet besser als die der Alpinen. Die Handball-Bundesliga macht richtig Spaß und Bayern gegen Bayer Leverkusen enttäuscht auf ganzer Linie. Das alles noch viel mehr in Folge 264 von On the Pitch, der Sportpodcast. Mal wieder an einem Dienstagvormittag, aber nichtsdestotrotz trotzdem einen guten Morgen an David. Moin.
Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, Benny, und allen anderen da draußen auch. Wir haben wieder die sportlichen Highlights der vergangenen Woche für euch zusammengefasst und das ist wieder einmal eine ganze Menge. Und der Handball liefert ordentlich. Nach dem Großturnier haben wir uns ja gefreut, dass die Bundesliga wieder einsteigt und das lohnt sich bis hierhin auch total, mal den Blick auf die HBL gleich zu Beginn dieser Folge zu werfen. Wir werden außerdem sprechen über den BBL-Pokalgewinner. Auch das keine logische 2 bei uns in den inhaltlichen Aufstellungen, aber dann geht es natürlich in den Wintersport. Wir haben die Ski-Alpin-WM, die zu Ende gegangen ist. Wir haben die Biathlon-WM, die mittendrin ist und aus deutscher Sicht auch schon ordentlich abgeliefert hat. Und im Skispringen, der deutschen Kombination und im Langlauf bereitet man sich fleißig auf die WM in Trondheim vor, die ja noch kommt. Außerdem haben wir Rodeln, Skeleton Bob und natürlich dann noch News aus dem anderen sportlichen Kosmos abseits des Winters, Leichtathletik, Radsport, Tennis, Snooker, Darts und Eishockey. Bevor wir im Fußball unter anderem darüber sprechen, was in den beiden DFB-Pokalwettbewerben so los ist, warum das Bundesliga-Topspiel vielleicht dann doch keine so große Enttäuschung war, wie wir alle denken und ja, was sonst noch so los ist, international, Trainerwechsel und natürlich Europapokal. Aber Benny, bevor wir damit starten, die Frage an dich: Wie groß ist die Vorfreude auf die Formel-1-Saison 2025 schon bei dir?
Na, ich muss sagen, die zweite Hälfte der vergangenen Formel-1-Saison hat ja tatsächlich richtig Spaß gemacht. Wir hatten ja die verschiedenste Arten von Titelträger am Ende der Saison. Am Ende hieß der Weltmeister wieder Max Verstappen. Aber ich kann sagen, wenn es eher so wird, wie jetzt die Saison aufgehört hat, ich glaube, dann habe ich durchaus auch Bock auf den Anfang der Formel-1-Saison.
Ich höre raus, es beschränkt sich noch ein wenig, aber so das kann ich auf jeden Fall teilen. Mal gucken, was das heutige Event vielleicht dabei hilft. Das erste Mal werden in The O2 vor 15.000 Fans ab 21 Uhr deutscher Zeit die Fahrer, die Teams präsentiert. Lewis Hamilton das erste Mal im Ferrari-Dress öffentlich. Verstappen natürlich wieder mit dem Willen, erfolgreich zu sein, und Nico Hülkenberg bleibt weiterhin der einzige deutsche Pilot. Gucken wir mal, was da dieses Jahr auf uns wartet. Nächste Woche sind dann die Testfahrten, bevor es am Wochenende 14., 15., 16. März, Gott sei Dank in Melbourne, dann mit der Saison richtig losgeht.
Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht zum Start jedenfalls. Und genau, so schnell kann es gehen. Ja, die Formel-1-Saison kommt doch immer schneller, als man denkt, aber noch müssen wir, glaube ich, nicht viel mehr darüber reden, denn es wartet noch so viel weiteres auf uns. Ich habe ja schon in der Einleitung erwähnt, die Handball-Bundesliga macht richtig Spaß und ja, worauf könnte man das herunterbrechen, dass sie so richtig Spaß macht? Also ich glaube, es reicht selbst einfach ein Blick in diese Tabelle, die ja doch immer spannender wird, weil es kam ja jetzt in dieser Woche zum Aufeinandertreffen von der MT Melsung, dem aktuellen Tabellenführer, und dem Platz 6, dem SC Magdeburg. Die SC Magdeburg konnte tatsächlich den Spitzenreiter aus Melsungen hauchdünn mit 29-28 schlagen. Unter anderem dieses Ergebnis macht jetzt tatsächlich ja dieses Titelrennen auch nochmal richtig spannend, David, weil, also klar, Magdeburg hat immer noch 3 Spiele weniger als Melsungen und 3 Siege weniger dadurch. Da ist also durchaus noch was drin. Also man kann sagen, 6 Teams sind hier eigentlich mit im Pott, wenn es um den Titel geht. So spannend war es, glaube ich, noch nie.
Ja, auf jeden Fall. Ein Sechskampf um die Meisterschaft ist auf jeden Fall keine übertriebene Aussage. Und auch dahinter ist es natürlich ordentlich spektakulär. Ich denke da unter anderem an den enorm wichtigen Heimsieg der HSG Wetzlar, ja, die 27-25 gegen den THW Kiel gewinnt. Wo das herkommt, frage ich mich ehrlicherweise auch. Eisenach verliert in Göppingen, aber gerade die HSG hat dieses Ausrufezeichen gebraucht und freut mich total, dass es da ja doch so ein bisschen rausgeht aus dem Abstiegskampf. Ich glaube, das steht mir jetzt ganz gut da. Bietigheim, Erlangen und Potsdam sind da in der eigenen Liga unterwegs, so ein bisschen kann man das schon sagen. Also das macht richtig Bock. Wenn wir uns zum Beispiel auch das nächste Wochenende angucken, ich glaube, da kann man weiter Punkte sammeln. Es wird gegen Hannover, sicherlich nicht leicht, Wetzlar, Melsungen spielt gegen Stuttgart, Berlin gegen Flensburg. Es geht ja weiter mit den Top-Partien. Und Benny, da können wir auch gleich mal drauf blicken, was letzte Woche noch so passiert ist. Natürlich steht auch wieder Champions League an diese Woche, aber was in der European League letzte Woche los war, ist natürlich auch schon wirklich spektakulär, denn da haben Gummersbach und Flensburg gegeneinander gespielt in der European League und Melsungen gegen Kiel. Da übrigens 26-26 unentschieden, also das liefert auch weiterhin. Da sind natürlich diese Woche auch wieder alle gefragt. Also auch im Europapokal gibt es spannende deutsche Duelle. Das vergisst man immer gerne.
Ja, auf jeden Fall. So viel Handball wie aktuell ist, ist das auch durchaus legitim, dass man da mal was vergisst. Genau, vielleicht noch eine kurze Schlagzeile. Der spanische Nationaltorwart Perez de Vargas, der ja eigentlich zu Kiel dann am Ende der Saison wechseln sollte, fällt tatsächlich, weil er noch im Dienst der von Barcelona ist, fällt erstmal noch etwas aus aufgrund einer Schocknachricht. Der hat sich nämlich jetzt verletzt bei Barcelona. Kreuzbandriss heißt das und er wird dann dadurch erst 2026 bei Kiel tatsächlich spielen können. Auch das, glaube ich, für Kiel die nächste Horrormeldung für diese Woche.
Ja, das sorgt sicherlich nicht für Freude. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch noch eine positive News loswerden. Denn Renas Uschins ist völlig verdient zu Deutschlands Handballer des Jahres. Gekürt worden, gewinnt das Ganze vor Wolf und Gitzel, die natürlich schon ein etwas gesetzteres Alter haben. Smith ist bei den Frauen erfolgreich und für Renas Uschins, finde ich, ist überhaupt keine Überraschung und total verdient.
Absolut, also der Mann bei Hannover-Burgdorf, der Garant für den Erfolg, kann man glaube ich durchaus sagen, mit seinen immer noch nur 22 Jahren. Und auch für die Nationalmannschaft natürlich in Zukunft wahrscheinlich echt einen Riesenfaktor, auch wenn es dann um die ganz großen Turniere geht. Also ja, auf den können wir uns glaube ich auch in Zukunft freuen. Genau, Olympia Silber ging auch auf seine Kappe.
Ja, vor allem auf seine Kappe. Ja, das ist wirklich wahr. Glückwunsch auf jeden Fall dahin. Und dann kommen wir zum Basketball. Da müssen wir darüber sprechen, dass in der BBL ja der BBL-Pokal ausgespielt wurde, also der DFB-Pokal des Basketballs quasi. Es gab in einer relativ kleinen Halle in Weißenfels das Final Four. Die Bayern gegen die Centanics im einem Halbfinale haben verloren. 93-95, Heimvorteil ausgespielt. Die Skyliners Frankfurt verloren gegen Bamberg. Auch das war ja dann irgendwie zu befürchten. Bamberg zieht am Ende im Finale auch den Kürzeren. Und so gibt es einen Heimerfolg, einen historischen Heimerfolg für die Centanics MBC. 97-87, ein mitteldeutscher Basketball-Triumph, der wirklich Schlagzeilen schreibt.
Ja, auf allen Ebenen.
Zweiter Titel der Vereinsgeschichte. Ja.
Also dieses Spiel, sie gewinnen in Verlängerung gegen München, gewinnen dann im Finale gegen die Bamberg Baskets, die sich ja vorher gegen die Fraport Skyliners, die ja schon noch für die Hessen im Rennen waren, durchgesetzt haben. Und alleine wenn man liest, dass dieses Spiel in der Stadthalle von Weißenfels stattgefunden hat, dann sagt das schon einiges darüber aus, wie klein die Struktur darum um diesen Verein auch ist. Und umso cooler ist es, dass da in der Basketball-Bundesliga selbst sowas möglich ist. Aber auch selbst die Final Four, wir haben ja schon angesprochen, die Skyliners waren im Halbfinale dabei, versprechen ja auch immer wieder so kleine oder hier in dem Fall natürlich jetzt auch größere Überraschungen.
Ja, genau. Es gab schon einen Europapokaltriumph 2004 im Europe Cup. Danach ist man dreimal Zweitligameister geworden und so ein bisschen da hin und her gesprungen zwischen den Ligen und so ist es jetzt der erste wirklich bedeutende nationale Titel für die Mitteldeutschen und wir gratulieren ganz herzlich, auch wenn wir natürlich die kleine Skyliners gewünscht, mein Gott, heute Morgen ist schwierig, dass es da für die Hessen vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber ich denke mal, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man sich da jetzt auf die Liga konzentrieren kann, denn da warten ja weiterhin ganz wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg, aber zugegebenermaßen die Konkurrenz aus Göttingen, jetzt würde man eigentlich sagen, schläft ja nicht. Bei Göttingen weiß ich nicht, ob man das auch sagen kann. Aber da geht es, wie gesagt, dann Anfang März weiter in der Liga.
Ganz genau. Und der BG-Trainer hat übrigens, glaube ich, der neue BG-Trainer, muss man ja immer noch sagen, hat auch jetzt letztens von ein paar Tagen noch gemeint, man muss mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir absteigen. Das heißt, da ist schon, ich glaube, im Hintergrund die Mission Wiederaufstieg in der Vorbereitung im Verein und man bereitet sich da auf die Zweitligasaison vor. Ich glaube, das ist keine Riesenüberraschung. Genau, aber so viel zum Basketball.
Genau, da ist jetzt Länderspiel, Pause in Anführungszeichen, lohnt sich aber natürlich trotzdem mal den Weltmeistern von 2023 über die Schulter zu schauen. Länderspiele unter anderem gegen Montenegro und Bulgarien, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Genau, Donnerstag 19 Uhr und Sonntag 17 Uhr. Dann machen wir schon mal eine erste Pause und melden uns dann gleich wieder mit den beiden Wintersport-WMs, Skialpin und Biathlon. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take mit Wintersport Part 1. Man könnte sagen, der WM-Block steht an. Die erste Wintersport-Weltmeisterschaft dieser drei, die auf uns warten, Benny, ist vorbei. Sabach Hinterklemm in Österreich hat eine wahre Festwoche oder zwei Festwochen gefeiert bei der alpinen Ski-WM. Und aus deutscher Sicht muss man sagen, Linus Strasser hat die Fahne hochgehalten. Er war fast der Einzige.
Ja, das muss man leider sagen. Grundsätzlich hielt sich in dieser zweiten Woche auch der Trend der vergangenen alpinen WM-Woche fest, kann man glaube ich sagen. Es kamen ein paar gute, bessere Ergebnisse dazu. Lena Dürr unter anderem, die eben, kann man durchaus sagen, solide, jeweils ob das jetzt im Riesenslalom ist oder in der Abfahrt, zweimal in die Top Ten, zweimal die Top Ten erreicht und dann haben wir eben am Ende den großen Erfolg, kann man glaube ich durchaus sagen, für Linus Strasser, der immerhin bei den im Slalom dann am Ende als letztes Rennen der Woche noch auf diesen dritten Platz hinter Loic Meillard und Lee Atley McGrath fährt. Aber ja, sonst, ich weiß nicht, auch wenn man auf die Kombi-Ergebnisse schaut, David, da fällt ja besonders auf dieses Top-Duo, muss man ja eigentlich sagen, aus Emma Eicher, die Top-Ergebnisse letzte Woche schon eingefahren hat und Lena Dürr, die blieben komplett hinter ihren Erwartungen zum Beispiel.
Genau, das war der Dienstag, das hat sinnbildlich dafür gestanden, dass es für den DSV in Saalbach dann eben doch nicht so lief, wie erwartet. Emma Eicher in dieser neu eingeführten Teamkombination zuerst im Slalom auf Rang 2, dann Lena Dürr, die mitten in ihrem Lauf dann Probleme hat und eben nicht, oder sie kommt aus dem Tritt, aus der Fahrt, müsste man ja fast sagen. Und er kann dann diesen zweiten Platz nicht halten. Und schon zuvor ist Kira Weidle-Winkelmann ja auch in der Speed-Disziplin am Start gewesen, dort Platz 5 rausgefahren. Und da war Jessinger Hilziger dann eben auch nicht in der Lage, ins Ziel zu kommen. Also zwei richtig gute Ausgangslagen weggeschmissen aus deutscher Sicht. Das hat sich bei den Herren dann so ein bisschen fortgesetzt. Wobei man auch sagen muss, die dominierende Nation dieser Weltmeisterschaft hat sich am Ende durchgesetzt. Die Schweiz sehr unendlich viele Medaillen. Mit Abstand erster im Medaillenspiegel, bei der Teamkombination zum Beispiel mit allen drei Medaillen vorneweg. Das Team aus Deutschland, Simon Jocher und Linus Strasser, landet am Ende auf Platz 8. Das ist so ein bisschen eine Aufholjagd gewesen. Jocher war 18. nach dem Speed-Wettbewerb, nach der Abfahrt. Und Linus Strasser mit der zweitbesten Slalomzeit versucht dann das Beste draus zu holen. Und dann würde ich sagen, gucken wir trotzdem auch mal auf die Riesenslalom-Ergebnisse, Benny, auch wenn es jetzt vielleicht aus deutscher Sicht nicht ganz das ist, was wir uns erwartet haben. Und starten bei den Damen mit einem WM-Titel für Federica Brignone, nachdem es ja im Super-G nicht so ganz funktioniert hat und Stefanie Vigneault das noch weggeschnappt hat. Gold vor Alice Robinson für Neuseeland und Paula Molzahn für die USA.
Genau, wie gesagt, Lena Dürr mit einem starken 9. Platz hier auch dabei. Auch da kann man, glaube ich, mit zufrieden sein. Sonst Laura Gutberami, Sarah Hector, Lara Colturi, alle in den Top 10 ebenfalls vertreten. Und bei den Herren im Riesenslalom war es dann Raphael Haser, der mit einem emotionalen Papa an der mit Flachmann auf der Tribüne Gold holt vor Thomas Tummler aus der Schweiz und dem Doppelpodest mit Loic Meillard, der wieder aufs Podest fährt. Also der kann, glaube ich, richtig zufrieden sein mit der diesjährigen Weltmeisterschaft. Aber Raphael Haser hier auf jeden Fall die Geschichte, auch in der Deutlichkeit. Ja, doch, irgendwie schon.
Ja, war ja auch so ein bisschen wieder mal für die geschundene Familienseele nach der schweren Verletzung seiner Schwester im Super-G durchaus verdient, dass man da auch ein positives Ergebnis in dieser Familie zu vermelden hat. Anton Grammel mit dem 12. Platz bester Deutscher in diesem Riesenslalom-Wettbewerb. Und dann kommen wir zu den Slalom-Wettbewerben und da lief es ja dann aus deutscher Sicht eben dann doch so ein bisschen besser. Lena Dürr landet am Ende auf Platz 8 im Slalom. Camille Rast und Wendy Holdener feiern auch hier ein Doppelsieg für die Schweiz. Bronze geht an Katharina Liensberger aus Österreich. Und dann muss man natürlich auch noch darüber sprechen, wenn wir schon beim Slalom sind. Ja, Michaela Schifrin, also sie ist wieder fit geworden, da haben vielleicht auch nicht alle zwingend mit gerechnet, aber dann trotzdem ja die große Einzelmedaille ist ausgeblieben. Für meinen Teil jetzt auch keine große Überraschung gewesen.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, für sie war es wichtig, dass sie da zwei Läufe runtergebracht hat, die auf einem ähnlichen Niveau waren. Das heißt, die Konstanz, die ist da. Jetzt gilt es nur wieder, sie zu schärfen. Das heißt, ja, da sind logischerweise andere noch mehr im Saft jetzt aktuell. Schifrin noch immer noch relativ frisch und trotzdem am Ende auf einem fünften Platz. Also ja, ich glaube, sie kann das auch für sich durchaus einschätzen. Deswegen, ja, die Marke, auf die wir alle warten, der wird noch gekratzt.
Kann auch kommen, die 100 Weltcup-Siege. Das auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Slalom. Wie gesagt, Bronzemedaille für Linus Strasser hinter Loic Meyer und Atlee McGrath, hast du bereits erwähnt. Und ja, ansonsten war das ein würdiger Abschluss dieser alpinen Skiweltmeisterschaften. Wir haben einen Comebacker auf Platz 13 mit Lukas Pinheiro-Braaten, auf den wir natürlich auch zu sprechen kommen. Henrik Christoffersen ist dann vielleicht doch nicht mehr der Alte. Der landet zeitgleich mit dem Neubrasilianer auf Rang 13. Albert Popov, der ja schon sensationellen Weltcuprennen gewinnen konnte, Platz 18. Also so ein bisschen was hat sich da noch gedreht innerhalb dieses Winters. Und ansonsten ist es bei der WM natürlich auch immer schön, dann ein bisschen exotischere Starter mit dabei zu haben. Taipei, Indien und Co. waren dann sowohl in Slalom als auch Riesenslalom am Start bei beiden Geschlechtern. Das ist ja dann auch wieder was ganz Besonderes. Sieht man nicht immer im Weltcup.
Ja, also Indien ist wild. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Da gibt es auch nicht viele Wintersportarten.
Auch ein thailändischer Skispringer jetzt übrigens bei der Junioren-WM in Lake Placid mit dabei war. Das gab es auch noch nicht. Genau. So, wir haken diese WM in Saalbach ab. Es war ein Fest, das können wir auf jeden Fall sagen. Wir sind gespannt, wie es 2027 in Grand-Montana losgeht, weitergeht. Da gibt es noch so ein bisschen Stunk in der Schweiz, weil die Genehmigungen für das Zielstadion noch fehlen. Vielleicht ergibt sich da im Laufe des Wochenendes noch ein bisschen was, denn die Männer machen da jetzt mit dem Weltcup-Station, die Damen sind in Sestriere, mein Gott, heute ist der Wurm drin, in Italien am Start. Da geht es also nach der Weltmeisterschaft noch wirklich mit ordentlich Programm weiter. Das ist nicht in allen Disziplinen so. Und wir springen nach in die Lenzer Heide, in die Schweiz, zur Biathlon-WM. Und da der beste Wettbewerb natürlich da schon angefangen hat, darf Benni auch gleich mit der Mixstaffel anfangen.
Ja, auch hier feiern wir ja schon Halbzeit der Biathlon-WM. Ja, genau, es hat direkt gestartet mit unserer aller Lieblingsdisziplin im Biathlon, die Mixstaffel. Mit der ist die WM in der Lenzerheide losgegangen, aber auch schon die Sprints und die Verfolgungen jetzt am Wochenende oder am Sonntag fanden statt. Und genau, wir gehen natürlich jetzt kurz durch die Ergebnisse. Es ging ja direkt auch aus deutscher Sicht durchaus mit einem kleinen Achtungserfolg los, weil Selina Grotian und Franziska Preuß holen eben bei dieser Mixstaffel mit Philipp Navrat und Justus Strelo am Ende einen stabilen dritten Platz. Da waren am Ende nur die Franzosen und die Tschechen besser. Frankreich damit Julien Simon, Jean Monod, Eric Perrault und Emilien Jacquelin am Start. Und die Tschechen, da war es ja doch durchaus eine kleine Überraschung mit Jislova, Bobonikova, Hornig und Gritschmar, der wohl der bekannteste von diesen vier Namen ist. Genau, aber sonst kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Man setzte sich da auch vor Norwegen durch und Schweden. Also durchaus ein echter Achtungserfolg. Und dieser Trend, David, der setzte sich dann ja auch über die Sprints fort. Ich meine, Franziska Preuß holt hier Silber, die nächste Silbermedaille für sie jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Zu dem Zeitpunkt hat sie immer noch auf ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft gewartet. Gewinnen tut hier am Ende Justine Bresas-Boucher und Syvi Minkinen aus Finnland fehlerfrei auf Rang 3. Und bei den Herren war es dann der Mann, der nach dieser Saison die Karriere beenden wird. Bei seiner letzten Weltmeisterschaft holt er hier nochmal eine Goldmedaille oder später dann auch noch eine zweite. Johannes Tinisbø gewinnt vor Campbell Wright, dem jungen US-Amerikaner, und Quentin Fillon-Maillet auf 3. Bei den Männern war dann aus deutscher Sicht aber ein bisschen der Wurm drin. Philipp Navrat wegen 2 Fehlern im zweiten Schießen nur Rang 18.
Genau, natürlich ist es sehr, sehr erfreulich bei den Damen und kommt, da sagen wir es auch gleich, für die Weltmeisterin dann auch Franzi Preuß in der Verfolgung. Ja, es ist zum einen der vollzogene Generationswechsel, du hast es in der Mixstaffel angesprochen und eben auch das, was Franzi Preuß sich endlich verdient hat, nämlich diese laufstarken Schwedinnen und Französinnen dann zu schlagen, indem man einfach viermal fehlerfrei bleibt in der Verfolgung und dann halt auch nicht irgendwie Weltmeisterin wird, sondern mit fast 40 Sekunden Vorsprung in der Verfolgung.
Stark.
Das ist ihr mehr als gegönnt, das hat mich sehr gefreut. Ebenso wird natürlich auch ihre erste Medaille und auch die Bronzemedaille in der Mixstaffel. Und bei den Herren, muss ich auch ehrlicherweise sagen, kann ich es durchaus verkraften, dass es da dann nicht zur großen Medaille für die Deutschen gereicht hat, denn ich finde die Geschichte von Campbell Wright einfach so toll.
Ja.
Natürlich Johannes Tinius Bö bei seinem Abschied nochmal Gold holen. Gut, das ist aber auch keine große Überraschung. Auf der anderen Seite Campbell Wright, letztes Jahr Juniorenweltmeister oder vorletztes Jahr Juniorenweltmeister im Sprint und das erste Mal überhaupt, dass jemand aus Neuseeland oder für Neuseeland startend bei einem IBU-Wettkampf eine Medaille holt, jetzt doppelter Vize-Weltmeister wird. Also klar kann man jetzt wieder sagen, okay, dafür ist ja gefühlt auch alle 3 Monate Weltmeisterschaft im Biathlon, aber die Geschichte, die kriegt man so leicht einfach nicht getoppt. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, vor allem, weil eben jetzt auch das Verfolgungsrennen, da hat das ja auch echt nochmal spannend gemacht, dann war er am Ende nur 8 Sekunden hinter Johannes Tinius Bö. Da kann man sich durchaus die Frage stellen, das reguläre Rennen ohne Johannes Tinius Bö hätte er hier für sich entschieden. Aber es gibt ja schon sehr, sehr bald die nächste Chance bei einer Weltmeisterschaft. Beziehungsweise die Weltmeisterschaft ist ja nicht mal zu Ende. Wir erwarten ja auch noch einiges, David, in dieser zweiten Woche. Wir haben unter anderem noch die Einzel, wir haben die Massenstarts und die Single Mixed und die Staffeln haben wir auch noch.
Ja, vor allem haben wir die Massenstarts, ja richtig, das Beste kommt zum Schluss.
So ist es.
Kleine Korrektur noch von mir, natürlich ist Campbell Wright damals Neuseeländer gewesen, inzwischen startet er für die USA, das noch richtig. Als Korrektur. Genau, aber das ist ein schönes Halbzeitfazit, wie ich finde, in der Lenzer Heide, das ist auch sehr, sehr schön, einfach als WM-Austragungsort, auch das ist ja neu für uns als Biathlon-Fans, dass da eben die Welttitelkämpfe stattfinden. Jetzt gibt es heute das Einzel, morgen bei den Männern. Gucken, was Franzi heute noch abliefert. Donnerstag Single-Mix, hast du angesprochen, Staffeln am Samstag und am Sonntag dann die Königsdisziplin, der Massenstart bei den Damen und bei den Herren in der Lenzer Heide. Das ist die Biathlon-WM. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, was sich da bei den Nominierungen noch ergibt. Ich habe gelesen, dass Johanna Puff jetzt mit in den Zirkel mit reinkommt, genau. Wie viele Abschiedsmedaillen Bö noch bekommt. Ein paar kommen noch dazu, die Tage, ne?
Kann man von ausgehen, ja. Also ich meine, die norwegische Staffel ist natürlich immer immens stark. Und so wie ihn kennen, wird er auch die im Einzel- und im Massenstart zumindest angreifen. Mit der Form aktuell, wenn er hier sogar trotz 2 Fehlern auch die Verfolgung holt, die Chancen stehen ganz gut.
Genau, so ist es. Wir werden es uns angucken und besprechen natürlich dann noch hier in der kommenden Woche. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns dann wieder mit dem restlichen Wintersport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im dritten Take nochmal mit dem Wintersport wieder, Benni, und im Skispringen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit den harten Fakten. 8 Tage vor Beginn der nordischen Ski-WM mit dem Kader des DSV. Ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum. Wie die Generalprobe lief, können wir gleich besprechen in Ljubno bzw. in Sapporo. Aber am Ende, da jetzt beim DSV an den Start geht. Bei den Herren ist Pius Paschke dabei, Formschwäche, ja, immer noch bester im Gesamtweltcup, ist aber auch der richtige Fall. Andi Wellinger ist in Sapporo nicht schlecht gesprungen, wir werden es uns gleich angucken. Außerdem Karl Geiger, Philipp Raimund und Stefan Laie. Es gibt jeweils 4 Startplätze in den Einzelwettbewerben, das heißt, es wird ein kleines Ausscheidungsspringen geben. Und bei den Damen, Selina Freitag ist eigentlich selbstverständlich, Agnes Reisch in der Form sowieso, Juliane Freitag, natürlich auch. Und Luisa Görlich ist in allerletzter Sekunde nach fast einjähriger Verletzungspause, schreibt auch skispringen.de, mit auf den Zug aufgesprungen und wird dann neben Katharina Schmid teilweise noch einen 5. Platz einnehmen dürfen, denn auf der Normalschanze haben wir eine Titelverteidigerin.
Ja, ganz genau. Die Rede ist natürlich von unserer Katha, die jetzt mit 9 Namen an den Start geht, zumindest im Verhältnis zur letzten Weltmeisterschaft. Aber das muss man auch dazu sagen, jetzt auch wenn man die letzten Wochen sich anschaut, ist Katharina Schmid nicht mehr nicht unbedingt Prio, was jetzt Titel oder Medaillen angeht, weil wer uns richtig überzeugt hat, sind eben vor allem aktuell Selina Freitag und Agnes Reisch. Das heißt nicht, dass Katharina Schmid nicht immer gut genug ist, da auf ein Podest zu fliegen, das ist klar. Aber das ist die gute Nachricht aus der deutschen Sicht bei den Damen. Wir haben da doch einige heiße Eisen im Feuer, was man so aktuell leider bei den Männern eben, nicht sehen kann. Und ich würde sagen, David, lass uns gerne in die Ergebnisse gehen, oder?
Okay, dann starten wir doch bei den Frauen, damit wir zumindest mit was Erfreulichem weitermachen können. In Ljubno, einem sehr stimmungsvollen Wettkampf, über dessen Kritik aber auch, da können wir die neue Flugshow-Folge auch herzlich empfehlen, mit allem drum und dran, schwierige Präparation, schwer zu landen in hohen Weitenbereichen, wir werden auch gleich drüber sprechen, mit welchen Folgen. Aber trotzdem stimmungsmäßig top. Mal gucken, was jetzt die FIS-Planung mit diesem Austragungsort machen. Und es gab natürlich auch vor Ort lokal was zu feiern, denn Nika Preutz gewinnt beide Springen am Wochenende. Und noch viel besser aus deutscher Sicht, Selina Freitag ist slowenische Campbell White und zweimal auf Platz 2 unterwegs. Aber was natürlich dann doch der Wermutstropfen ist, die Drittplatzierte vom Samstag, Thea Minjan Björset, unter anderem in Willingen, ja, mit diesem sensationellen 145 Metern im Mixteam, habe ich noch in Erinnerung, ist Führende nach dem ersten Durchgang am Sonntag, stürzt dann schwer und hat mindestens mal für diese Saison keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Es werden jetzt Operationen anstehen. Wir wünschen ihr gute Genesung und auf, dass sie nicht nur schnell, sondern vor allem vollständig wieder genesen zurückkommt. Und das recht bald.
Ja, so ist es auf jeden Fall. Aber ansonsten stand eben Ljubno auch tatsächlich einfach ja im Rahmen von Nika Preutz, die junge Slowenin, die dann eben bei den Heimweltcups auch direkt doppelt erfolgreich war. So ein bisschen das Nonplusultra gerade, kann man glaube ich durchaus sagen, im Frauenskispringen. Ja, und aus deutscher Sicht, du hast einiges schon angesprochen, das läuft richtig gut. Selina Freitag doppelt erfolgreich mit einem Podium, Katharina Schmid nah dran. So richtig beschweren können wir uns hier auf gar keinen Fall. Und Luisa Görlich dafür, dass sie eben, wie du schon richtig sagtest, nach einer einjährigen Verletzung zurückkam, auch hier solide, ne? Also Rang 13 am Samstag, glaube ich. Ja. Da kann man durchaus zufrieden mit sein.
Ja, und 12 am Sonntag. Also hat sich da auch nochmal gesteigert. Wie ich finde, dann WM-Nominierung zurecht. Das ist ja dann doch so ein bisschen Formfrage, gerade wenn man dann eben doch nicht eine klare Nummer 5 hat in dem Fall. Durchaus ja. Schöner Lohn. Und so reisen die Deutschen als Nationen-Gesamtführende auch direkt zur WM nach Trondheim. Ist natürlich auch noch eine schöne Nachricht, die man mitnimmt. Nach den Weltcups in Ljubno. Jetzt gibt es am Wochenende, ja, und dann ist es vielleicht dann doch nicht so, dass man nach Trondheim reist als Nummer 1 in der Nationenwertung, denn wir haben uns auch die Augen gerieben. Es ist tatsächlich so, dass die Damen jetzt noch ein Weltcup-Wochenende haben, bevor es dann in der nächsten Woche losgeht. Also Hinzenbach steht jetzt noch bevor. Die beiden kleinen Schanzen werden abgehakt, bevor es dann zur WM geht. Das bei den Damen und bei den Herren gibt es kein Weltcup-Wochenende mehr jetzt in dieser Woche, sodass Sapporo auch wirklich die Generalprobe ist für Trondheim. Und da muss man sagen, ja, wo kommt der denn her? Das ist eine Generalprobe, wie man sich das vorstellt. Eigentlich könnte man sagen, okay, wenn es daneben geht, dann wird es bei den Titelkämpfen gut. Das könnte das Motto beim DSV sein, aber Ryoyo Kobayashi gewinnt. Wir wissen, die Japaner trainieren da gerne, trainieren da häufig, sind immer gut in Form. Das sind ja auch immer obskure YouTube-Videos, die man da von diesen HTB-Cups aus Japan immer sieht, was die da veranstalten. Ryoyo Kobayashi gewinnt beide Wettbewerbe in Sapporo und ist plötzlich Top-Favorit auf eine WM-Medaille, oder wie sieht es hier aus?
Weiß ich nicht, ob ich so hochgreifen würde, aber auch hier, wie in Ljubno mit Nika Preutz, ist es hier der Mann von eben aus Japan, der diese Schanze eben umso besser kennt, der hier auch doppelt erfolgreich ist. Und ja, das hat sich ja mal so gar nicht angebahnt. Also Ryoyo Kobayashi diesen gesamten Winter wirklich nur hinter seinen Erwartungen geblieben, dass er wirklich... Ohne Podest bisher, ja. Ich wollte gerade fragen, ja. So wie du da gerade sitzt und guckst.
Fünfter in Oberstdorf beim Skifliegen, in Willingen zweimal Siebter. Und in Lake Placid Fünfter. Das waren seine einzigen Top-10-Ergebnisse.
Das ist brutal, ja. Und dann meldet er sich einfach mal in Japan direkt mal mit einem Doppelsieg zurück, kurz vor dem großen Highlight der Saison. Ja, es ist wirklich, man kann es wirklich schwer einschätzen, aber trotzdem, ich würde erstmal eher nicht so hoch stapeln bei ihm, wie gesagt. Sapporo ist immer noch mal eine Ausnahme. Aber Trondheim, ich glaube, das hat ihn jetzt auf jeden Fall noch mal heiß gemacht, jetzt vor dem großen Highlight. Auch eben, weil er Namen wie Jan Hörl oder Daniel Čofenik zweimal schlagen konnte. Gerade Čofenik ja, der in diesem Winter auch so der Mann eigentlich ist.
Ja, also wenn ihn das nicht heiß macht, dann weiß ich auch nicht, was mit ihm los ist. Aus japanischer Sicht natürlich auch keine, nicht die einzige Hoffnung. Ich habe gesagt, die sind da mal gut in Form. Am Samstag zum Beispiel mit Nika Ido und Nakamura noch zwei weitere Japaner in den Top 10. Manuel Fettner ist wieder zurück und das auch stabil in den Top 10. Mal gucken, ob der vielleicht doch noch die ein oder andere Sensation landen kann. Wir müssen am Samstag natürlich darüber sprechen oder beziehungsweise dann am Freitag, als wir schon mal das erste Mal geguckt haben, kann sich der Noriaki Kasai für seinen, ich glaube, 570. Weltcup qualifizieren. Nein, konnte er noch nicht am Freitag, aber Robin Petersen ist 152 Meter, glaube ich. 100, also auf jeden Fall über 150, ich habe es gerade nicht mehr auf im Kopf, ich gucke gleich nochmal nach, über 150 Meter in Sapporo gesprungen. Wir erinnern uns an diesen 148er Sprung von Kami Stoch vor ein paar Jahren. Das war ja schon 11,5 Meter über his size. Also ich weiß nicht, was Robin Petersen da gemacht hat. Es gibt so ein bisschen obskures Video davon. Also er hat diesen Sprung wirklich gestanden, wenn man den Bilder Glauben schenken darf. Ja, und dann, Benny, am Sonntag. Die Norweger sind natürlich in ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit dann doch nochmal aufgetrumpft und haben den Österreichern gezeigt, ihr könnt euch gerne mit 4 da vorne geballt in die Top 10 setzen. Aber da ziehen wir vorbei und stellen auch noch 2 aufs Podest. Aber, und das muss man auch sagen, nach dem schlechtesten Ergebnis aus deutscher Sicht seit 2011 in den Weltcup springen, wo Pius Paschke 23. und damit bester Deutscher ist, Andy Wellinger, Ehrenrettung, Platz 9 am Sonntag.
Ja, ganz genau. Immerhin auch mal für ihn wieder ein positives Zeichen, kann man durchaus sagen. Stefan Laie noch mit Platz 24 in den Punkten, das ist auch für ihn okay. Und Felix Hoffmann auf 26. Aber ja, sonst, du hast schon richtig gesagt, auch Marius Lindvik, der hier Zweiter wird, aus norwegischer Sicht auch ein Mann, der jetzt nicht den gesamten Winter das höchste der Gefühle bei ihm zeigen konnte, was wir aus vergangenen Jahren immer mal kennen. Johann André Vorfang dann schon umso eher, hat er in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut performt. Aber ja, es sind auch durchaus dann doch immer mal ein paar Namen dazwischen, die gerade kurz vor dem Highlight dann nochmal auf sich aufmerksam machen. Dann wiederum aber auch andere, die schon in den letzten Wochen echt geil gesprungen sind. Zum Beispiel auch aus US-amerikanischer Sicht Kevin Bickner, der hier wieder 13. wird. Das ist echt sehr, sehr erfreulich aus US-amerikanischer Sicht, was da in diesem Winter aufgebaut wurde. Da reden leider nur sehr wenige drüber auch.
Ja, und dann waren ja natürlich auch nicht alle da aus den USA. Unter anderem Tate France, der bei der Juniorenweltmeisterschaft in Lake Placid auch mehrere Medaillen holt. Also die USA holt ordentlich auf im Skispringen. Das ist sicherlich mehr als nur eine kleine Schlagzeile wert. Dann müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, dass, über Pius Paschke 31. Platz, das ist ein Klassiker-Thema, aber Noriaki Kasai ist nochmal ein Weltcup-Springen gesprungen und wird am Ende 45. Er hat es dann am Sonntag geschafft, sich zu qualifizieren, wird drittschlechtester Japaner, ist am Ende ein Platz hinter Adrian Tittel, ein Konkurrent, der 32 Jahre jünger ist als der japanische Flugsaurier. Es sind immer wieder besondere Events. Mal gucken, ob wir ihn jetzt diese Saison nochmal sehen. Mit den Ergebnissen wird es natürlich schwierig. Es war nochmal ein Eckchen schlechter als letztes Jahr. Da müssen wir auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten. Mit Heung Chul Choi war natürlich auch unser Lieblingskoreaner mit dabei. Der hat sich auch zugegebenermaßen schwer getan. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, Robin Petersen am Freitag 152,5 Meter auf einer Hill Size 137. Das kann nicht gesund sein für die Knie.
Das stimmt wohl. Ja, beim japanischen Team fällt auch auf, dass generell die nationale Gruppe jetzt nicht unbedingt die jüngste ist. Das ist ja schon seit Jahren so. Ob das jetzt Taku Takeuchi ist, der sich wieder qualifiziert hat, das ist ja eigentlich der zweite Flugsaurier, auch wenn er 15 Jahre jünger ist als noch Yaki Kasai. Das ist wirklich crazy. Aber auch zum Beispiel Tomofumi Naito, schon Jahrgang 1993, hat sich bisher auch nicht im Weltcup etablieren können. Yuki Asato und Co., das sind nicht mehr alles die allerjüngsten Springer, die immer noch auf ihren kompletten Durchbruch warten oder der schon Jahre bis Jahrzehnte her ist. auch da muss wohl noch einiges passieren hinter Renny Kaido.
Ja, und da sind wir natürlich auch gespannt, was sich dann tut in Trondheim. Die ganzen Kadernominierungen kommen ja jetzt und dann kann es losgehen in der kommenden Woche mit der nordischen Skiweltmeisterschaft. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Die nordische Kombination ist natürlich auch dabei. Natürlich auch bei den Damen. Das ist bei Olympia anders. Großes Thema, großer Wermutstropfen. Natürlich, dass die nordische Kombination bei den Frauen nicht bei Olympia dabei ist, dass die gesamte olympische Zukunft dieser Sportart auf dem Spiel steht. Interviewhinweis natürlich dazu von und mit Natalie Armbruster beim aktuellen Sportstudio bei Katrin Müller-Hohenstein. Ist zu Recht am Ende des Interviews thematisiert worden, bringt das Ganze nochmal auf den Boden der Tatsachen zurück, dass wir natürlich uns darüber freuen, dass Natalie Armbruster und sie selbst natürlich auch, dass sie in so einer guten Form ist, aber dass eben irgendwie dieses Thema wie so ein Fallbeil über dieser ganzen Sportart schwebt. Deswegen hoffen wir, dass auch die WM jetzt dafür sorgt, dass das IOC den Sand aus den Augen gespült bekommt, um endlich die einzig richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen für meinen Teil ganz große Werbung, vor allem für die NOCO-Wettbewerbe in Trondheim. Und ja, keine sportlichen Ergebnisse vom Wochenende. Nicht, dass ihr euch wundert. War schon Pause.
Ganz genau. Und das war ja wahrscheinlich auch nochmal ein sehr deutlicher Einschaltbefehl an jeden Einzelnen, der jetzt bis hierhin gehört hat, für die nordische Ski-WM auch bei der nordischen Kombi einzuschalten. Ganz genau. Ich würde sagen, wir haben ja auch noch ein bisschen Sportliches zu berichten. Zum Beispiel gab es ja bei den Langläufern und Langläuferinnen dann wiederum ja schon die Generalprobe, nämlich in Falun in Schweden für die nordische Ski-WM. Und auch da, David, kann man sagen, natürlich gemischte Gefühle, wie immer so ein wenig, aber bei den Damen schon eher, also generell schon eher, gerade bei den Damen schon sehr, sehr positiv. Ich meine, wir haben noch einmal ein Podest beispielsweise zu sehen bei den 10 Kilometer Interval Start Classic, wo dann Viktoria Karl auf einem starken dritten Platz landete, Katharina Hennig hier mit einem sechsten Platz, und das waren längst nicht die einzigen Top-Platzierungen bei den Damen.
Genau, es wurde nochmal ein bisschen trainiert, also auch bei den Herren hat man gemerkt, dass es jetzt vielleicht dann doch nicht jeder, der hier in Schweden mit dabei war bei der WM-Generalprobe, aber du hast richtig angesprochen, ein deutsches Podest war dabei, diesmal nicht in den Sprintwettbewerben, wobei man auch da wieder sagen muss, Kulieta Rützek und Laura Gimler schaffen den Sprung ins Halbfinale. Das ist sehr, sehr erfreulich, weil das eben ja fast schon zur Selbstverständlichkeit wird in den letzten Wochen. Ja. Bei den Herren ist niemand im Viertelfinale. Und dann haben wir natürlich die 10 Kilometer im klassischen Stil. Wie gemacht, natürlich für ein deutsches Podest, das da noch kam. Hinter Ebba Andersson und Heidi Weng, natürlich zwei Mitfavoritinnen über diese Distanz bei den Weltmeisterschaften in Trondheim, ist es Viktoria Karl, die auf Platz 3 landet. Theresa Stadlhofer hält die österreichische Fahne hoch und wird Fünfte. Auch das ist ja durchaus keine Selbstverständlichkeit, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt, österreichische Top-Langlaufergebnisse zu sehen. Das ist natürlich auch immer für die sehr, sehr wichtig. Katharina Hennig wird Sechste und ist ja eben sorgt dafür, dass es keine Eintagsfliege ist. Ganz vorne, genau. Wir haben noch zwei Top-15-Platzierungen mit zweimal Platz 15, Katharina Sauerbrei und Pia Fink dort über diese Distanz. Bei den Herren ist es diesmal nicht Friedrich Moch, der vorne reinläuft. Der fehlt hier auf der Ergebnisliste. Aber trotzdem natürlich da Skandinavien vorneweg. Die Herren werden trotzdem natürlich gut in Form sein. Auch bei der WM in Trondheim. Über die 20 Kilometer vier Norweger unter den besten fünf. Das sind Bilder, die wir gewohnt sind aus dem Weltcup. Mal gucken, ob dann diese kleine Startfeldbegrenzung vielleicht so ein bisschen was wieder beschönigen kann, weiß ich nicht, aus norwegischer Sicht würde man dann anderes Wort für nehmen. Viktoria Karl wird über die 20 Kilometer dann auch noch Fünfte, Pia Fink Siebte und Katharina Sauerbrei 13. Also weitere Top-15-Platzierungen hier und wie ich finde, weiterhin sehr, sehr schön, was sich im Langlauf tut, auch wenn wir natürlich jetzt nicht zwingend hier zwei, drei Medaillen erwarten können in dieser Sportart. Sehr, sehr richtige und schöne Entwicklung.
Absolut. Ich glaube, auch da sind ja durchaus die Chancen da, dass man auch bei der nordischen Ski-WM die ein oder andere Medaille oder zumindest um eine Medaille da mitkämpft. Und das ist erstmal eine gute Ausgangslage, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. So viel zum Langlauf. Und vor der Pause haben wir ja noch, gehen wir nochmal in den Eiskanal, kann man glaube ich,
durchaus sagen. Wir rutschen nochmal durch.
Genau. Weil die Rodlerinnen und Rodler, die machen tatsächlich nach der Weltmeisterschaft keine Pause. Es ging nach Pyeongchang, nach Südkorea und David, so viel kann man sagen. Die Österreicher haben eine Reaktion gefunden auf die starke Weltmeisterschaft der Deutschen rund um Langenhahn, Loch, Frebel und Co. Ob das jetzt hier im Einzel ist, wo Lisa Schulte aus Österreich vor Merle Frebel landete und auch Hanna Prock aus Österreich auf einem starken dritten Platz. Auch bei den Männern im Single, im Einzel gewinnt hier Wolfgang Kindl und Dominik Fischnaller aus Italien. Da kein Deutscher, mit Max Langhanner auf 4 nur auf dem Podium und Christes Apajots auf Rang 3. Und ähnlich sieht es dann auch im Doppel aus, wo da dann wieder die bessere Ausgangslage für die Deutschen, nämlich Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal, die ihr Momentum weiter durchziehen vor Selina Egle in Österreich und Diana Eitberger mit Magdalena Macina auf einem starken dritten Rang. Und ja, wenn man dann wiederum ins Doppel bei den Herren schaut, da ist es dann wieder Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich erfolgreich vor Toni Eggert und Florian Müller. Die mussten ja, glaube ich, bei der Rodel-WM leider auf eine Medaille warten. Deswegen schön, dass es hier funktioniert hat. Und Tobias Wendel und Tobias Alt auf einem starken dritten Platz. Also schlecht ist die Ausgangslage dennoch nicht für die Deutschen. Aber ein paar Erfolge für die Österreicher waren zu verzeichnen.
Ja, Bäumchen wechselt das Spiel mit Österreich und Deutschland vorneweg. Es ist ja wirklich so, dass am kompletten Wochenende immer einer von beiden Nationen ganz vorne mit dabei war, bis auf den Herrenwettbewerb im Einzel auch gar keine andere Nation überhaupt einen Podestplatz erreicht. Also das ist schon wirklich ganz besonders hier an diesem vorletzten Weltcup-Wochenende des Rodelwinters. Die Olympiabahnen der letzten Jahre werden nochmal abgefahren. Dieses Wochenende also Pyeongchang, also vergangenes Wochenende Pyeongchang, dieses Wochenende Yangqing, unsere Lieblingsbahn in China mitten im Naturschutzgebiet. Das ist ja auch legendärer Austragungsort für ein Weltcup-Finale, Fragezeichen, naja gut. Genau, das steht zum einen dann und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, was im Bob so los war. Skeleton war Pause, in Lillehammer wurde gefahren, kurz vor den Weltmeisterschaften, die ja im März dann in Lake Placid stattfinden. Vielleicht ja die Olympiabahn für nächstes Jahr, wir wissen es ja noch nicht, ob die in Cortina fertig werden, wenn man darauf besteht, eine eigene Bobbahn zu bauen. Naja gut, in Predazzo sieht es übrigens auch noch nicht so wirklich berauschend aus bei den Skischanzen. Gucken wir mal. Also erstmal die Ergebnisse aus Lillehammer von diesem Wochenende. Im Monobob gibt es Bronze, würdest du sagen. Dritter Platz für Lisa Buckwitz. Dann haben wir den Zweierbob. Und da muss man sagen, ja, der deutsche Verband hat da wieder geliefert. Drei Deutsche auf dem Podest, oder besser gesagt sechs. Lochner vor Friedrich und Adam Amur. Die Abfuhr gab es aber dann gleich auf der anderen Seite im Viererbob Lochner vor Friedrich. Brad Hall mit seinem Team auf Platz 3. Und im Zweierbob ist Laura Nolte erfolgreich gewesen vor Lisa Buckwitz und Nele Schulten. Das die Ergebnisse aus Lillehammer. Die Vorbereitungen laufen jetzt. Es finden keine Weltcup-Wettbewerbe mehr statt. Es gibt noch die Europameisterschaften oder Quatsch, den Europacup in Winterberg. Dann gibt es auch noch Rennen in St. Moritz. Aber vor allem eben, ja, dann alles gerichtet auf den Blick der Weltmeisterschaften in Lake Placid ab dem 1.3. So, und wir sind, glaube ich, durch mit dem Wintersport, Benni.
Jawohl.
Dann melden wir uns gleich wieder mit Leichtathletik, Radsport, Tennis, Snooker, Darts und Eishockey. Sowie dem Fußball, natürlich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem vorletzten Take heute. Wir müssen natürlich noch ein bisschen über weitere Sportarten sprechen, abseits des Winters. Und ich mache mal den Start, dass ihr euch gerne mal den Instagram-Account von World Athletics angucken könnt. Bei der Leichtathletik wird nämlich nicht nur diskutiert, ob die Weitsprungzone jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung als Ablösung des Weitsprung-Absprung-Balkens ist oder nicht, sondern eben auch zahlreiche Weltrekorde. Unter anderem von 5 Männern in 9 Tagen wurden 7 Weltbestmarken aufgestellt. 3000 Meter Indoor, es gibt einen neuen Weltrekord über die Meile und auch über die 1500 Meter. Jakob Ingebrigtsen gefällt das. Eine neue Bestmarke im Halbmarathon zum Beispiel 56 Minuten 42, muss man erstmal nachmachen. In Barcelona, selbst wenn ihr es nachmacht, wäre dann übrigens Weltrekord. 5000 Meter Indoor und Bennys Lieblingsdisziplin. Du darfst auch nicht fehlen, Sonntag, Benni, in Kobe, Toshikazu Yamanishi, 1 Stunde 16, 10, er macht schon die richtige Bewegung, wenn ihr das sehen könntet, Freunde, 20 Kilometer gehen in 1 Stunde 16, es ist wirklich absurd. Naja, gut, das aus der Leichtathletik und ich kann euch aus dem Radsport noch sagen, Tadej Pogacar, erstes Rennen des Jahres, UAE Tour, es werden jetzt erstmal Wüstenrennen vor allem gefahren, noch nicht gewonnen. Gute Besserung an Egan Bernal, der hat sich bei einem Rennen in Südspanien das Schlüsselbein gebrochen. Mal gucken, ob wir den dieses Jahr noch bei einem großen Event sehen und ob er da mitfahren kann. Und natürlich sprechen wir auch noch über die Bahnrad-EM in Belgien, unter anderem mit, wie haben wir ihn damals getauft? Tim Thorn Teufelskerl.
So ist es.
Tim Thorn Teutenberg, der mehrere Medaillen holt, 2 Goldmedaillen jetzt auch im Zweiermannschaftsfahren erfolgreich gewesen, auch zahlreiche Medaillen dort auf der Bahn für das deutsche Team, aber wir müssen auch noch darüber sprechen. Geraint Thomas hat angekündigt, seine Karriere zu beenden. All das wird in den nächsten Monaten hier noch Thema sein. Deswegen fassen wir uns kurz und springen gleich zur nächsten Sportart. Tennis mit Benni.
Ganz genau. Es geht auch relativ schnell. Nur da finden gerade wöchentlich Masters-Turniere auf der WTA-Tour statt. Da fand erst jetzt eins in Doha in Katar statt. Das konnte Anisimova gewinnen im Finale gegen Ostapenko. Ostapenko, die im Halbfinale Iga Świątek tatsächlich deutlich mit 6-3, 6-1 aus dem Turnier nehmen konnte. Das sieht man gegen Świątek echt selten. Und es geht direkt so weiter, weil in dieser Woche steht das Masters bei den Damen in Dubai an. Und David, auch hier spaltet eine Diskussion die Gemüter, weil tatsächlich wird Jannik Sinner für die nächsten 3 Monate gesperrt werden. Das hat jetzt die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA verkündet, und das, da geht es natürlich immer noch auf diese Causa aus dem März 2024, als er zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet wurde. Genau, in Kommunikation zwischen Sinner und der Agentur hat man sich da auf diese 3 Monate geeinigt. Er wäre dann bei den French Open wohl wieder dabei und könnte auch die Generalprobe zuvor mitmachen, aber ja, ich glaube, auch bei Alexander Zverev stieß das sogar ein bisschen auf Skepsis, diese Sperre. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Novak Djokovic hat gesagt, ja, offensichtlich ist das Ergebnis der Anti-Doping-Agentur-Überprüfung ein anderes, wenn man ein Top-Spieler ist. Das ist Yannick Sinner ja unzweifelhaft als Gewinner der Australian Open 2-mal hintereinander. Ja, Sascha Zverev kann es auch nicht verstehen. Er hat gesagt, das ist seltsam. Wenn man sich was zu Schulden kommen lässt, dann sind 3 Monate für die Einnahme von Steroiden keine Sperre, oder, hat er gefragt, am Rande des Turniers in Rio de Janeiro. Aber wenn es seine Schuld ist, dann ja, das ist irgendwie seltsam, der ganze Prozess, die ganze Situation, die es seit fast einem Jahr gibt, das ist einfach seltsam. Wenn es nicht sein Fehler war, dann sollte es keine Sperre geben, zumindest keine über 3 Monate, aber naja gut, also diese 3 Monate sind komisch, weil Yannick Sinner verpasst kein Major, er wird die French Open spielen können, weil seine Sperre vorher ausläuft. Es gibt natürlich jetzt 3 Monate die Möglichkeit, dass Carlos Alcaraz und Sascha Zverev so ein bisschen aufholen können auf die Nummer 1 der Welt, aber also ich verstehe diese Sperre über 3 Monate auch ganz und gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht wirklich öffentlich gemacht worden, wie jetzt genau diese Strafe zustande gekommen ist. Also für mich ganz, ganz viele merkwürdige Fragezeichen. Finde ich ziemlich komisch.
Ja, ich finde diese Diskussion ein bisschen komisch, wie das kommuniziert wurde. Wenn hier steht, die Welt-Anti-Doping-Agentur einigt sich mit dem Weltranglisten-Ersten auf einen Vergleich. Keine Ahnung, das klingt so ein bisschen, ja, wir sprechen doch auch noch die Länge der Sperre ein bisschen mit dem Spieler ab. Weiß nicht, es
wirkt alles... Wie würdest du dir denn passen? Genau. Zum Grand Slam-Turnier verpassen? Ja, nee, lieber nicht, ja, okay. Genau,
klingt alles sehr symbolisch und, weiß nicht, auch in meinen Augen etwas unnötig. Aber naja, das wird uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten begleiten. Immerhin neue Chancen für die Athleten hinter Sinner, da jetzt mal ein paar Titel einzufahren bis dahin.
Ja, ich hoffe, es tut sich noch was in Sachen Aufklärung. Also das kann jetzt so eigentlich nicht bleiben. Wir hoffen drauf.
So ist es, und wir gehen direkt weiter in die nächste Sportart, nämlich ganz kurz in den Snooker. Da fand nämlich die Welsh Open in der vergangenen Woche statt, und Mark Selby konnte mal wieder einen Sieg holen, diesmal im Finale gegen den Schotten Stephen Maguire. Und auch für uns Kontinentaleuropäer, wenn man das mal so generalisierend sagen kann, ist Luca Brecel aus Belgien tatsächlich im Halbfinale vorzufinden. Das ist ganz schön. Wir haben letzte Woche schon über Florian Nüssler aus Österreich geredet, der erstmals sich in ein Hauptfeld spielen konnte, der hier dabei war. Genau, aber so viel aus dem Snooker. Und im Darts, David, fand ja jetzt schon der 2. Premier League-Abend an. Unter anderem auch Players Championships, aber schau doch gerne mal rein. Wie lief denn der 2. Abend im Verhältnis zum 1.?
Genau, wir hatten ja den 1. Abend in Belfast in der vorvergangenen Woche, und jetzt am Donnerstag ging es eben in Glasgow weiter mit der 2. Nacht der Premier League of Darts, und es kam genau zu dem Finale, das wir, ja, glaube ich, in der letzten Woche auch so prognostiziert haben, dass es das Luke-Duell eben erst im Finale geben kann, und es kam zum Luke-Duell. Luke Littler setzte sich am Ende durch, 6-5 gegen den Gewinner von Abend 1. Humphries hatte ja 6-1 gegen Doby gewonnen, und Humphries jetzt verloren, 5-6 aus seiner Sicht gegen Luke Littler. Setzte sich in seinem Viertelfinale übrigens auch wieder gegen Chris Doby durch, diesmal 6-4. Luke Littler gewann gegen Rob Cross und gegen Michael van Gerwen, und das tatsächlich auch mit dem zweitdeutlichsten Ergebnis des Abends. 6-2 setzte sich Luke Littler da in der Wiederauflage des WM-Finals, oder bin ich da falsch? Nee, ne? Stimmt, ja.
Nee, ist richtig.
Ja,
genau. Also genau. Nicht jetzt dieses WM-Finale, sondern das davor, wo Humphries gewonnen hat.
Littler gegen van Gerwen, meinte ich.
Ach so, ja, das ist richtig. Sorry.
Ja, genau. So, ja, ich dachte gerade schon. So, genau. Der 2. Luke gewinnt. In der Tabelle sieht das jetzt wie folgt aus: Luke Humphries mit 8 Punkten, weil er eben das 2. Mal dann auch im Semifinale, im Finale steht. Luke Littler mit 5, Michael van Gerwen mit 4. Noch ohne Punkte sind Nathan Espinel und Stephen Bunting, die auch jetzt am 2. Abend ihr erstes Spiel verloren haben. Und wenn wir mal auf die Liste gucken, können wir unter anderem sagen, dass Gavin Price gegen Luke Littler spielt und Michael van Gerwen gegen Chris Doby, und das Duell Littler gegen Humphries in dieser Woche in Dublin bereits im Halbfinale stattfinden könnte.
Ja, genau so ist es. Also da geht es wöchentlich jetzt mit Action weiter und es fand aber noch ein bisschen mehr statt, auch für die, was dann auch für die Rankings interessant war. Wir haben letzte Woche schon über das erste Players Championship Turnier des Jahres geredet, weil es ja am Montag stattfand und wir am Dienstag aufgenommen haben und am nächsten Tag fand ja noch das zweite an und heute oder gestern dann schon das dritte und heute findet das vierte statt. Das heißt, hier geht's echt gerade fix und das zweite Turnier konnte Gervin Price für sich entscheiden. Gegen Chris Doby gewinnt er hier 8-7. Auch aus deutscher Sicht deutlich erfolgreicher als das erste Players Championship Turnier, weil Florian Hempel sich bis ins Viertelfinale spielte und da erst gegen den Finalisten Doby im Decider ausschied. Und auch Martin Schindler ist in einem Achtelfinale dabei. Nico Springer holt 2 Siege in seinem zweiten Players Championship Turnier überhaupt. Auch das eine tolle Serie für ihn. Und im dritten Turnier gestern, da sehen wir immerhin Ricardo Pietrzko im Achtelfinale. Der Maximilian Czerwinski, die Gurke, holt das erste Mal 2 Siege in Folge und kämpft sich in den letzten 32. Gewinnen konnte am Ende Chris Dobe gegen, Achtung, kein geringeren als Jelle Klaassen, ein Weltmeister von 2006, der erstmals seit 2015 mal wieder in einem Finale auf der PDC-Tour stand. Echt eine tolle Geschichte und das auch, er hatte Auslosungsglück, aber nichtsdestotrotz tolle Geschichte auch hier.
Ja, das ist ja echt schon ein Weilchen her. Cool, dass man sich dann so lange auf der Tour hält und dann nicht irgendwie die Ausdauer oder den Glauben verliert. Das finde ich stark. Dann kommen wir zum Eishockey. Da würde ich sagen, machen wir es heute ein bisschen schnell, auch mit Blick auf die Uhr. Melden wir uns in den nächsten Wochen natürlich ausführlich wieder, weil es da spannend wird, wer die Playoff-Tickets für den Kampf um den Titel dann unter anderem in der DEL holt. Also zum Beispiel hat sich Berlin, glaube ich, jetzt am Wochenende das Ticket gesichert. Da gucken wir dann in den nächsten Wochen nochmal ausführlich drauf und wir melden uns dann gleich wieder mit dem Fußball, DFB-Pokal, Champions League und so weiter und so fort. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball und wir müssen natürlich sprechen über die DFB-Pokal-Viertelfinals. Nachdem wir ja quasi mittendrin sind im Viertelfinale der Herren und sehnsüchtig darauf warten, dass Arminia Bielefeld nächste Woche Werder Bremen rausschmeißt, und wir uns alle auf das Top-Duell Leipzig gegen Wolfsburg in der kommenden Woche freuen, müssen wir in dieser Woche darauf schauen, was letzte Woche passiert ist. Und das bei den Frauen, und das hat wirklich für Schlagzeilen gesorgt. Es gab ein Spiel im Volkspark. Das erste Mal, dass die HSV-Frauen, ihres Zeichens ja Zweitligaspielerinnen, gegen Gladbach angetreten sind, haben 2-0 gewonnen. Bremen schlägt in Leverkusen Bayer 04 mit 1-0. Hoffenheim schmeißt Wolfsburg raus. Mhm. Das ist die, glaube ich, mit Abstand größte Sensation dieser Viertelfinalpartien gewesen. Und Frankfurt nach langem Kampf erkämpft sich die Verlängerung im DFB-Campus, sage ich schon, am FCB-Campus bei den Bayern. Am Ende 4-1, der Beginn einer Mini-Niederlagenserie, die dabei doch ihre Folgen hat. Aber Wolfsburg, größte Überraschung.
Größte Überraschung und dadurch, dass ja Bayern die Eintracht erfolgreich und auch in der Deutlichkeit 4-1 geschlagen hat, denkt man natürlich jetzt, eigentlich sieht jetzt gerade alles nach einem DFB-Pokalsieg für die Bayern-Frauen aus. Wir kennen den Pokal und wir kennen jetzt auch die Geschichte, dass der HSV es tatsächlich mal in dieses Halbfinale geschafft hat. Vielleicht gibt es ja auch eine große Überraschung. Würde uns dann natürlich auch sehr freuen. Und dass wir da das Nordderby im Halbfinale bei den Damen sehen im DFB-Pokal, ist ja auch eine geile Geschichte.
Ja, schreit eigentlich nach Wiederholung im Volksparkstadion, HSV gegen Werder Bremen und München gegen Hoffenheim, das dann rund um den 22.03. So, und dann gucken wir, machen wir erst Europapokal?
Ja.
Ja, ne? Ja, dann gucken wir auf die Playoff-Runden dort. Und das lief wieder einmal sehr, sehr erfolgreich, überraschend erfolgreich für den ersten FC Heidenheim. Nach langer Niederlagenserie, mitten im Abstiegskampf in der Bundesliga, aber eben auch international, lief es zuletzt nicht so rund. Man gewinnt aber und dreht das Spiel, das ist ja auch noch eine Fähigkeit für sich, in Kopenhagen mit 2-1. Und das ist eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Donnerstag 18:45 bei Nitro zu sehen. Die Kopenhagener dürfen keine Auswärtsfans mitbringen, könnte den Heidenheimern auch helfen. Und das wäre wirklich sensationell, wenn die es auch in die nächste K.O.-Runde schaffen würden.
Ja, wirklich Hut ab. Da hat man echt auch nochmal natürlich irgendwie auch der Standhaftigkeit bewiesen. Ich meine, das Selbstbewusstsein, das ist auf dem Tiefpunkt aktuell bei Heidenheim, weil in der Bundesliga echt wenig zusammenläuft und dass man jetzt hier so ein dänisches Top-Team wie Kopenhagen schlagen kann, was jährlich eigentlich in irgendeinem der europäischen Wettbewerber dabei ist, ganz, ganz stark. Noch dazu Siersleben, der ja plötzlich zum Torjäger avanciert ist und der entscheidende Mann war für den oder der Topscorer war mit einer Vorlage und einem Tor, glaube ich. Ja, coole Geschichte. Und Ausgangslage sieht ganz gut aus für das Rückspiel.
Ja, in der Europa League ist kein deutsches Team in der Playoff-Runde am Start. Hoffenheim ja schon raus. Die Eintracht schon sicher im Achtelfinale, unter anderem aber Porto gegen Rom schon spannende Ausgangslagen. Lohnt sich sicherlich dann auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und wir gucken auf die Premier League, auf die Champions League, oh mein Gott, so jetzt. Das französische Duell scheint entschieden, PSG gegen Stade Brest, die Überraschungsmannschaft dieser Champions League-Saison, schon 3-0 vorne. Wir haben außerdem ein 2-1 von Turin gegen Eindhoven, das man jetzt auswärts verteidigen muss. Brügge gewinnt gegen Atalanta Bergamo, das könnte nach Brest dann die nächste Überraschung sein, die es dann vielleicht schafft, die Belgier dort mit dem Erfolg zu Hause. Feyenoord gewinnt gegen AC Milan, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Benfica wird einen Auswärtssieg zu Hause gegen Monaco über die Zeit bringen und dann haben wir natürlich noch drei ganz spektakuläre Spiele. Wir fangen an mit, ja, Pep Guardiola, der mutmaßlich im Bernabeu aus der Champions League ausscheidet. Im City gibt das Ganze noch her, verliert zu Hause gegen Real mit 2-3. Das scheint dann wieder mal Real Madrid-Manier zu sein.
Unfassbar, dass man da jetzt in den Playoffs oder generell, dass eines dieser beiden Teams in den Playoffs jetzt ausscheiden muss. Ja, und die Ausgangslage für Real hat sich natürlich verbessert. Ich meine, Man City, was für eine komische Saison. Zwischenzeitlich stabilisierte man sich ein bisschen, aber dann, da gab es dann wirklich diese absoluten Seuchenmonat, beziehungsweise fast schon Seuchenmonate da aus Sicht von Man City. Aber ja, wenn man jetzt hier auch noch rausfliegt, ja, mal sehen, wie das jetzt hier im Rückspiel aussieht. Es bleibt jedenfalls spannend. Aber sonst aus deutscher Sicht, ja, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, oder, David?
Glaubst du, es bleibt spannend, Benny? Glaubst du, City hat noch eine Chance?
Ich würde es nie ausschließen. Also bei so einem Top-Team kann man es nie ausschließen, auch im Bernabeu. Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ich sag ja.
Ich sehe da keine Chance mehr. Okay, gucken wir mal.
Wie auch immer, ja. Ja, wie gesagt, deutsche Teams liefern ab. Dortmund gewinnt 3-0 gegen Lissabon. Bayern gewinnt gegen Glasgow 2-1. Zwei Favoritenerfolge. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Das war der Gänsehautmoment meiner Woche, ehrlicherweise. You'll never walk alone vor dem Spiel Celtic Bayern. Wie geil kann das eigentlich sein? Ist ja mega. Ist ja großartig.
Absolut.
Wenn das mal nicht irgendwie in Mainz oder in, weiß ich nicht wo. Mainz, Liverpool, Dortmund, scheiß drauf, Glasgow. It is, wirklich. Bayern-Glasgow, Dienstag 21 Uhr, sprich heute am Mittwoch früh dann Dortmund gegen Sporting. Die beiden Teams aus Deutschland dann im Einsatz in der Champions League. Dann blicken wir natürlich auch noch auf die Ligen und da starten wir bei den Frauen und das ist wirklich bemerkenswert, denn da hatten wir quasi einen Dreischritt vorneweg. Die Bayern gewinnen gegen Bremen 1-0 und Eintracht Frankfurt bekommt irgendwie die Grenzen aufgezeigt von einer Mannschaft, die unter der Woche aus dem Pokal rausfliegt. Wolfsburg gewinnt zu Hause 6-1 gegen Eintracht Frankfurt. Das war in der Deutlichkeit dann doch sehr überraschend.
Ja, was für eine Woche für die Eintracht, die dann nicht nur aus dem Pokal fliegt, sondern auch gegen das Top-Team aus Wolfsburg, gegen einen direkten Konkurrenten, der gerade auch von hinten drückt, hier ordentlich auf die Mütze bekommt. Das hat man sich, glaube ich, echt anders vorgestellt. Und man kann nur hoffen, dass sich die Eintracht dennoch oben festsetzen kann. Wie gesagt, Wolfsburg drückt da von hinten. Das bleibt ja auch weiterhin spannend da in der Frauen-Bundesliga, ob das jetzt 6-1 ausgeht oder nicht. Aber ja, für die Eintracht, wie gesagt, echt eine verdammt schmerzhafte Woche.
Es war fast schon so ein bisschen wie damals, als die Eintracht in der Champions-League-Gruppenphase das Weiterkommen verspielt hat. Als Laura Freigang kurz vor Schluss einen Elfmeter verschießt, genau das Gleiche ist jetzt wieder passiert. Aber vielleicht fangen sie sich ja dann im Laufe der Länderspielpause, die jetzt auf uns wartet. Das sind ja jetzt erstmal wieder Einsätze für Christian Wück, Freitag gegen die Niederlande und am 25. dann gegen Österreich. Und dann blicken wir noch ganz schnell auf die deutschen Ligen. Was kann ich sagen? Bielefeld mal wieder mit einem Erfolg. Endlich mal wieder. Der zweite erst seit dem Freiburg-Rausschmiss vom Pokal letztes Jahr. Das ist schon eine ganze Ecke her. Cottbus rasiert weiter vorneweg gegen Verl. 1-0 gewonnen. Die haben jetzt, 9 Punkte Vorsprung auf Platz 4. auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist schon wirklich ganz, ganz erstaunlich, was Wollitz und Co. da machen. Zweite Liga, Köln verliert in Magdeburg. Es ist der erste Heimsieg seit fast einem Jahr für den FCM. Topspiel, Düsseldorf schlägt Hertha. Darmstadt gerät so langsam in die Abstiegsspirale, ist inzwischen direkt vor der Hertha. Und Schalke, ja, kann da ein bisschen den Kopf aus der Schlinge ziehen und fängt langsam so die ersten Spitzenteams ein, oder?
Das ist vielleicht ein bisschen zu viel nach zwei Niederlagen in Folge gegen zwei Top-Teams, fairerweise. Aber ja, es war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um da erstmal nach diesem Sieg von Braunschweig zum Beispiel gegen Darmstadt dennoch diesen Abstand nach unten zu wahren. Man hat da ja jetzt als Schalke immerhin immer noch die 7 Punkte auf den 16. Platz sich wahren können. Hat Karlsruhe, bei denen gerade gar nichts zusammenläuft, geschlagen. Ich meine, mit Tsivatse noch hat man am oberen Drittel gekratzt und da mitgekämpft mit den oberen Teams und jetzt sagt man hier Stück für Stück tiefer in den Keller. Genau, aber für Schalke auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um da sich wieder eher nach oben zu orientieren, auf jeden Fall. Aber auch sonst, ja, Nürnberg ist irgendwie für mich plötzlich fast schon wieder oben dran, ne? 34 Punkte. Da wird gerade gute Arbeit geleistet gegen Ulm, okay, schwaches Team aktuell auf Rang 17, aber auch hier wieder erfolgreich. Das einzige Spiel, was sie, glaube ich, in den letzten 5 Spielen nicht gewonnen haben, war das Spiel gegen Schalke, die Nürnberger. Also die Ausgangslage sieht immer besser aus und wie gesagt, es sind 5 Punkte auf Rang 3. Auch da wird sich nach oben orientieren, ne?
Ja, du hast vollkommen recht. Das hätte ich nicht erwartet, dass Miroslav Klose hier so mit seiner Mannschaft unterwegs ist. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor der Leistung des WM-Rekordtorschützen. Ist das überhaupt noch so oder hat ihn Mbappé eingeholt? Keine Ahnung. Für mich ist er das auf ewig und 3 Tage. Von daher können wir beruhigten Mutes in die Bundesliga springen, wo der FC Bayern natürlich den neuen Vertrag für Jamal Musiala gefeiert hat. Können wir an der Stelle jetzt auch verkünden. Jamal Musiala hat seinen Vertrag verlängert. So nicht so wie, also bei uns habt ihr es ja schon im, weiß ich nicht, Oktober gehört, glaube ich. Vorzeitig bis 2030 verlängert, über die genauen Modalitäten habt ihr euch sicherlich schon schlau gemacht. Das ist natürlich schon den Monstervertrag, den man da ziehen muss, um dieses Top-Talent weiterzuhalten. Für mich begann der Bundesligaspieltag aber schon mit einem wirklichen Schmankerl am Freitagabend. Ich durfte Augsburg gegen Leipzig tickern. Sag mal so, ich habe nichts von diesem Spiel erwartet und ich wurde nicht enttäuscht. Ein schönes 0:0 für die bayerischen Schwaben gegen die Sachsen, über das man an der Stelle auch kein Wort verlieren kann. Außer, dass wenn Jakic einen Kopfballtreffer reingemacht hätte, der FC Augsburg jetzt an Borussia Dortmund in der Tabelle vorbeigezogen wäre, da natürlich klar war, spätestens nachdem Augsburg am Freitagabend nur 0:0 spielt, Dortmund verliert in Bochum und dann ist die Krise perfekt. Niko Kovac ist der erste Dortmund-Trainer, der 2 Bundesligaspiele als Start verliert seit, ich glaube, 30 Jahren oder was. Bochum, ja, jetzt so ein bisschen unten rausschlagen, hat zumindest jetzt Kiel überholt und ist nicht mehr Tabellenletzter. Hacking wirkt, aber irgendwie war es ja fast schon Schicksal, dass die gewinnen.
Ja, absolut. Es war, also man kann das, man sagt das nur ungern aus der Sicht dann für Dortmund, aber ja, die letzten Wochen haben sich da eigentlich schon angebahnt und Kovac setzt da, normalerweise gibt es ja in den ersten Wochen sehr, sehr häufig diesen neuen Trainereffekt, der dann dafür sorgt, dass zumindest dann mal der Anfang gelingt, aber also Wahnsinn, es geht genauso weiter oder sogar noch schlechter in Teilen, wie es aufgehört hat. Jetzt ist man da schon auf Rang 11, hat jetzt schon auf den 4. Platz aktuell 8 Punkte Rückstand. Es sieht wirklich düster aus. Man kann davon Glück sprechen, dass Leipzig immer mal wieder federn lässt. Aber ja, also die Krise spitzt sich zu. Augsburg ist da 1 Punkt dran an Dortmund und nach unten genauso viel Abstand wie nach oben. Das ist wirklich brutal.
Ja, was soll man dazu sagen? Mich freut's in Bochum. Ich glaube, so kann man es auch umreißen. Stuttgart verliert zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist inzwischen auch fast keine Überraschung mehr. Die Wölfe, bei denen die haben man ja schon seit Wochen hoch im Kurs, tatsächlich noch mit der Möglichkeit, hier die Champions League zu erreichen. Wolfsburg 4 Punkte hinter Leipzig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wahnsinn.
Es gibt den einen oder anderen Wolfsburg-Fan, der sich sicherlich freut darüber. Oder alle freuen sich, aber es gibt ja nicht so viele Wolfsburg-Fans. Aber
das gehört
müssen wir an der Stelle nicht vertiefen. Gladbach gewinnt in Berlin bei Union mit 2:1. Freiburg gewinnt auf dem Kiez bei St. Pauli mit 1:0. Und im Topspiel, Ja, Leverkusen gegen Bayern, haben alle darauf hingefiebert. Die Bayern machen nichts fürs Spiel und holen am Ende einen Punkt. Und das ist ja fast schon glücklich.
Ja, das muss man tatsächlich sagen. Das kann man als glücklich bezeichnen, aber grundsätzlich, also die Bayern ohne große Möglichkeiten, muss man auch wirklich sagen, da kann man echt zufrieden sein.
Sie können damit glücklich sein, vielleicht muss man sie ja so
formulieren. Genau, so kann man es, glaube ich, eher sein. Man kann damit durchaus zufrieden sein, auch dadurch wartet man natürlich auch diesen Abstand der Leverkusener, die etwas gedrückt haben, aber grundsätzlich war diese Partie auch keine, die jetzt so richtig begeistert hat für ein Topspiel mit solchen zwei Wuchtbrummen, die da eigentlich spielerisch Woche für Woche ein ganzes Stück vor dem Rest der Liga sich befinden. Aber ja, wie gesagt, die Ausgangslage ist damit dieselbe. Leverkusen hat trotz dieses Punktes am Ende dadurch nichts gewonnen. Und für die Bayern, ich glaube, da wird man auch eher zufrieden sein, dass man diesen Punkt entführt hat aus Leverkusen und wie gesagt, damit diese 8-Punkte-Führung auch weiter halten konnte. Nichtsdestotrotz können wir natürlich auch nochmal auf den Sonntag schauen, wo die Hoffenheimer gerade echt, was?
Ja, ich schüttel nur den Kopf, weil ich Hoffenheim nicht verstehe.
Du machst mich nervös. Ja, wo die Hoffenheimer echt nochmal einen Big Point im Abstiegskampf einfahren konnten. Bremen, die ja eigentlich echt eine gute Saison bisher spielen, auch da aus der Sicht von Bremen ganz komisch. Am Ende gewinnt Hoffenheim 3-1 in Bremen und ist damit zwar noch 15., aber hat da jetzt schon 7 Punkte Vorsprung auf Heidenheim, David.
Hoffenheim ist zum 10. Mal im Weserstadion ungeschlagen. Das ist eine schöne Statistik, aber ich verstehe es einfach nicht. Also Hoffenheim ist so unfassbar schlecht, zum Beispiel zu Hause gegen Union am Wochenende davor. Ich habe mir in die ersten 10, 15 Minuten angeguckt, dachte ich mir, okay, ja, Werder Bremen liegt schon irgendwie 1-0 vorne, werden die schon gewuppt kriegen, fangen sich am Ende zweimal fast das gleiche Tor, verlieren 1-3, bekommen das Spiel gedreht, dann noch von Hoffenheim, die sowieso eigentlich sowohl in der Europa League nichts auf die Kette bekommen haben, außer wenn sie dann vielleicht dann doch noch ihnen einfällt, ja beim 4-3 gegen Anderlecht, für sollten wir leicht mal anfangen, Fußball zu spielen, hat man in der Liga lange gar nicht gesehen. Ja, aber irgendwie müssen ja, irgendwann schießt Geld eben dann doch mal ein paar Tore, dann ist es jetzt an diesem Wochenende dazu gekommen, ich verstehe es jedenfalls nicht. Ja, Eintracht Frankfurt, wir wünschen erstmal gute Besserungen für diejenigen, die in der Nordwestkurve aus dem Oberrang in den Unterrang gefallen sind, das ist nämlich rund um das Spiel gegen Kiel passiert. 3-1 Erfolg für die SGE, jetzt 6 Punkte vor einem Nicht-Champions-League-Platz. Es scheint langsam wirklich in Richtung Königsklasse zu gehen bei den Frankfurtern. Kiel ja, ist jetzt neuer Tabellenletzter, bessere Tordifferenz als Bochum, aber eben ein Punkt weniger. Und dass Heidenheim gerade irgendwie sich dann doch vielleicht so ein bisschen mehr auf Kopenhagen konzentriert als auf die Liga, ist ja fast schon auch verständlich. Jetzt sind es aber auch schon wieder 7 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Heidenheim steht weiter auf dem Relegationsplatz und verliert 0-2 gegen Mainz, die jetzt an Stuttgart vorbeiziehen. Kannst du dir auch nicht ausdenken.
Nee, da wird insbesondere einfach, also es geht gerade wirklich um diesen 16. Platz für diese drei Teams, weil ich glaube, niemand von uns sieht da jetzt eines der drei Teams diese 7 Punkte aufholen. Da muss ja eine richtige Serie her, am ehesten vielleicht für Heidenheim, wobei bei Bochum ja die Ausgangslage gerade auch besser wird. Aber bei Heidenheim, man muss fast sagen, es tut wahrscheinlich, je näher der Schlusssport der Bundesliga uns kommt, der Mannschaft auch nicht sonderlich gut da, dass man da immer noch auch in der Conference League sich verausgaben muss unter der Woche. Ich glaube, da guckt man gerade mit gemischten Gefühlen auch drauf. Klar, da wartet auch das große Geld in gewisser Weise, aber es wartet eben auch das große Geld, wenn man den Klassenerhalt schafft, ne?
Ja. Also du gehörst auch zu der Fraktion, lieber rausfliegen und die Klasse halten.
Ich glaube ja. Also wir reden hier wirklich von einem Zustand, der mehr als gefährlich ist. Wie gesagt, 7 Punkte aufs rettende Ufer ist brutal zu diesem Zeitpunkt. Und nur 1 Punkt auf einen direkten Abstiegsplatz. Das sagt alles.
Ja, das wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Ja, dann habe ich ja nur noch zu sagen, die Hertha hat den Trainer gewechselt, das haben wir vorhin noch vergessen, aber das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. International können wir es recht kurz machen, Liverpool gewinnt, Arsenal gewinnt in der Premier League. Ganz großer Hinweis geht noch raus an das letzte Merseyside Derby in Goodis im Goodison Park unter der Woche. Das war wirklich spektakulär, ich glaube Mittwochabend war das. Guckt euch das gerne noch im Real Life so ein bisschen an. Und in der La Liga ist Barcelona jetzt neuer Tabellenführer. Das ist übrigens sehr, sehr spannend. Barca, Real beide 51, Atletico 50. Das sind noch Meisterschaftskämpfe, wie Meisterschaftskämpfe sein sollen. Und du kannst es sicherlich noch mit mir zusammen über Nabil Bentaleb freuen, oder?
Ja, der bei OGC Lille ja sein Comeback gefeiert hat nach diesem, was war es? War es ein Herzfehler?
Herzstillstand, ja, ne? Defibrillator eingesetzt.
Genau, ja. Das sah wirklich düster aus. Genau, ähnlich wie Eriksen. Er hat sein Comeback gegeben und nicht nur das ist erfreulich, sondern direkt bei seinem Comeback auch Nizza einen Treffer bescheren können, Lille einen Treffer bescheren können, sorry. Also was für eine Geschichte, wie geil, es freut mich echt sehr. Worauf du hinaus wolltest, er ist ja auch Ex-Schalker, genau. Deswegen kenne ich ihn natürlich auch noch besonders gut eigentlich als Spieler, aber ja. Einfach eine zu romantische Geschichte, aber in dem Fall darf man auch sehr gerne von zu romantischen Geschichten schwärmen.
Und so kann man auch eine Folge beenden. Es ist unglaublich, das sind Bilder, die einlegen, ein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Dinge, die man nicht vergisst, das werde ich auch nicht vergessen, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, viel Spaß mit dem ganzen Wintersport und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich auch wieder fit und mit sprachlicher Kompetenz.
Wir geben unser Bestes. Bis dann.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.